Gesundheit kann man nicht kaufen, aber sie hat einen Preis und der steigt. Anfang Juli haben gleich mehrere Krankenkassen ihre Zusatzbeiträge deutlich erhöht. Steigende Beiträge mitten im Jahr, das ist was komplett Neues in der Geschichte der gesetzlichen Krankenkassen. Und ein klares Warnsignal. Unser Gesundheitssystem steht unter massivem Kostendruck. Nikolaus Nützel vom BR berichtet seit Jahren für die ARD über gesundheitspolitische Themen. Mit ihm klären wir heute, wo genau liegt das Problem und wie lässt sich die Spirale aus immer steigenden Kosten und wachsenden Beiträgen endlich durchbrechen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Freitag, der 4. Juli.
Ich würde es fast als perverse Situation formulieren, dass wir die letzten Jahre wirklich immer mehr Geld ausgeben. Gleichzeitig aber die Versicherten erleben, dass Zugänge nicht mehr da sind, dass sie keine Termine kriegen, dass bestimmte Leistungen nur noch gegen Cash irgendwie erbracht werden. Und das zeigt, dass wir für das, was wir an Geld ausgeben, nicht die Qualität bekommen, die es eigentlich dafür geben müsste. Und das heißt nichts anderes, dass wir an irgendeiner Stelle Ressourcen vergeuden.
Hi Nikolaus.
Hallo.
Wen haben wir hier gerade gehört?
Das ist Gertrud Demmler, das ist die Vorstandschefin der Siemens BKK, Siemens Betriebskrankenkasse, kürzt sich auch gerne selber mit SBK ab. Das ist eine relativ große Kasse durchaus, mit rund 1 Million Versicherten, hängt zwar am Unternehmen Siemens dran, hat aber auch viele andere Versicherte, da kann jeder reingehen, der will, ist eine geöffnete Betriebskrankenkasse und die sagt, bei uns brennt die Hütte.
Sie hat von einer perversen Situation gesprochen. Woran liegt diese perverse Situation? Was sind die Gründe?
Diese perverse Situation liegt daran, dass die Kosten viel schneller steigen als die Einnahmen. Und da gibt's so drei große Punkte. Unsere Patientinnen und Patienten werden einfach nicht sinnvoll durchs System geschleust. Und das führt dazu, dass einfach Geld verbrannt wird, das man besser einsetzen könnte, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle die richtige Behandlung bekommen. Das andere ist, wir haben medizinischen Fortschritt, den wir durch neue Medikamente spüren und davon auch profitieren. Aber die sind zum Teil wahnsinnig teuer, diese neuen Medikamente. Und ein anderer großer Kostenblock, der größte Kostenblock, sind die Krankenhäuser. Bei denen steigen die Kosten auch schneller als die Einnahmen. Und weil dieser Kostenblock Krankenhäuser eben mit einem Drittel so groß ist, schlägt das einfach wahnsinnig auf die Ausgaben durch. Und auf die Art und Weise kommt das zusammen, dass die Einnahmen einfach nicht ausreichen. Und diese Lücke zwischen den schnell steigenden Ausgaben und den nicht so schnell steigenden Einnahmen wird jetzt sehr, sehr schmerzhaft spürbar aus einem Grund. Wir hatten etwa 10 Jahre lang Rücklagen in der gesetzlichen Krankenversicherung, etliche Milliarden, zig Milliarden. Die haben die immer weiter aufgebraucht sozusagen und jetzt ist alle. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, ich verdiene jeden Monat 3.000 Euro, möchte aber gerne 4.000 ausgeben. Und wenn ich jetzt von Oma 100.000 Euro geerbt habe, dann geht das eine Zeit lang gut. Dann nehme ich einfach jeden Monat 1.000 Euro aus dem Erbe raus, sozusagen aus meinen Rücklagen. Aber irgendwann nach 8 oder 10 Jahren ist das halt alle. Und dann bin ich daran gewöhnt, 4.000 auszugeben. Ging ja mit Omas Rücklagen. Aber ich habe ja nur 3.000 plötzlich, weil die Rücklagen aufgebraucht sind. Und in der Situation sind die Krankenkassen jetzt. Sie konnten eine Zeit lang dank hoher Rücklagen mehr ausgeben, als sie eingenommen haben. Aber jetzt ist einfach ein Kipppunkt erreicht.
In dieser angespannten Situation, an diesem Kipppunkt, wie du sagst, werden ja immer häufiger die Beiträge einfach erhöht. Warum ist das so?
Weil wir eben seit einiger Zeit wirklich fast doppelt so schnelle Ausgabensteigerungen haben, wie die Einnahmen wachsen. Das heißt, da ist eine immer größere Lücke und die Rücklagen, die die Kassen hatten, sind tatsächlich aufgebraucht. Und mir hat eben auch diese Kassenchefin, die Frau Demmler, gesagt, sie ist echt lange im Geschäft, aber solche Steigerungsraten hat sie einfach noch nie erlebt.
Wir haben Steigerungsraten in Summe von über 8%. Wir haben im Krankenhaus bis 10%, im Arzneimittelbereich von 10%. Und das ist tatsächlich einmalig, in solchen Größenordnungen Ausgabensteigerungen zu haben.
Das heißt, es ist ein total neues Phänomen am Ende.
im Gesetz steht, im Sozialgesetzbuch steht drin, dass eigentlich die Beiträge stabil bleiben sollten. Also dass das zusätzliche Geld, was durch größeren Wohlstand ins System reinfließt, eigentlich ausreichen sollte. Das steht im Gesetz. Trotzdem passierte es immer mal in den letzten Jahrzehnten, dass die eine Kasse um 0,2 Prozentpunkte hochgegangen ist, die andere um 0,3. Aber jetzt gab es wirklich einen beispiellosen Beitragssatzsprung. Angekündigt waren 0,8. Das ist viel, wenn man sich's überlegt, dass eigentlich 0,1, 0,2 normal wären. Tatsächlich geworden sind's aber nicht 0,8, sondern 1,2 Prozentpunkte. Das ist wirklich beispiellos. Und diese Beitragssatzerhöhungswelle zum Jahreswechsel hat nicht ausgereicht. Also etliche Kassen, insgesamt 12, 14 sowas, haben jetzt seit Jahresbeginn nochmal erhöhen müssen. Zum April, zum Juli, und das ist beispiellos.
Was heißt erhöhen müssen? Woher kommt dieses Muss?
Eine Krankenkasse hat ja Ausgabenverpflichtungen, ja, die kann nicht einfach in dem Krankenhaus sagen, sehr schön, unsere Versicherten waren bei dir, du stellst uns Rechnungen, zahlen wir aber nicht. Das kann eine Kasse nicht machen. Wenn ein Arzt ein als notwendig erachtetes Medikament verordnet und es ist sehr teuer, kann die Kasse sagen, ist aber verdammt teuer, aber sie muss es erstatten. Also sie hat Verpflichtungen, die sind gesetzlich festgelegt, die kann ich als Versicherter im Zweifelsfall auch einklagen, wenn die Kasse doch sagt, sie verweigert mir etwas. Also da kommen sie nicht raus aus der Nummer. Sie müssen viele Sachen zahlen. Und auf der anderen Seite haben sie eben nicht die Einnahmen, die sie sich erhofft hatten. Und um diese Lücke zu schließen, bleibt ihnen nichts anderes, als den Beitragssatz zu erhöhen.
Diese geschmolzenen Rücklagen der Krankenkasse, die du angesprochen hast, wie konnte das denn passieren? Das ist ja eine Entwicklung, die man eigentlich hätte kommen sehen müssen.
Um das zu verstehen, wie das so weit kommen konnte, muss man wirklich etwa ein Jahrzehnt zurückschauen, weil Mitte des vergangenen Jahrzehnts hat die Politik den Kassen gesagt, so, wir erhöhen die Beitragssätze quasi verpflichtend und dadurch haben die erstmal höhere Rücklagen bekommen. Das hat mir auch eine Gesundheitsökonomin von der Technischen Universität München, Frau Professor Leonie Sundmacher, erklärt, die im Gesundheitssachverständigenrat der Bundesregierung arbeitet.
Ich erkläre es mir psychologisch so, dass es da eine ganze Politikergeneration davon geprägt war. Sie wussten, da sind Rücklagen da.
Sie sagt, es gab bei Gesundheitspolitikern auch das Gefühl, hoppla, wir haben ja hier hohe Rücklagen und jetzt können wir auch unseren Versicherten was Gutes tun, mehr Leistungen finanzieren, und hatten dann einfach wirklich so psychologisch das Gefühl, wir müssen gar nicht groß sparen, wir müssen noch nicht mal gucken, dass wir die Ausgaben im Griff behalten.
Und dann so 2021 fing es halt an, dass man auch neue Mittel brauchte. Und dann hat man eben damit angefangen, dass man die Mindestrücklagengrenze, dass man die gesenkt hat. Und jetzt sind die Kassen leer.
Jetzt sind wir an dem Punkt, dass die Kassen wirklich von der Hand in den Mund leben. Sie haben teilweise nicht mal mehr Rücklagen für eine Woche. Und das heißt, wenn eben was passiert, wenn irgendwie die Einnahmen doch nicht so gut sind, müssen sie sofort mit den Beiträgen hoch. Das ist das, was mir ganz viele Kassenchefs sagen.
Jetzt könnte man ja sagen, ein im weltweiten Vergleich solides Gesundheitssystem, das kostet eben Geld. Und in Zeiten, in denen alles teurer wird, ist das nun mal auch der Preis, den wir dafür zahlen müssen. Wir wollen ja, dass Deutschland ein Top-Gesundheitssystem hat. Und die Versicherten, die bekommen ja auch was für ihr Geld.
Da hört man immer öfter, dass die eigentlich in Deutschland nicht sehr gut durchs Gesundheitssystem geführt werden. Frau Professor Leonie Sundmacher, die ist auch Mitglied im Gesundheitssachverständigenrat, die hat mir ganz klar gesagt, wir sind ganz schlecht da drin, den Leuten zu sagen, wo sie am besten aufgehoben sind.
Wir haben kein grundsätzliches Qualitätsproblem auf der Ebene der einzelnen Ärztin oder des Arztes oder der Pflegefachperson, sondern wir haben einfach dieses Koordinationsproblem, die Patienten zu der für sie besten Versorgung effektiv hinzukriegen. Und da hapert es dann wirklich.
Und das sorgt für Kosten, weil sie einerseits erstmal in die Notaufnahme von mir ausgehen, obwohl sie gar nicht hingehören, obwohl sie vielleicht direkt zum Spezialisten gehen, obwohl sie eigentlich bei einem Hausarzt auch ganz gut aufgehoben wären. Oder sie glauben dem Hausarzt nicht so richtig und machen dann so ein bisschen Ärztehopping. Und die Ärzte wissen auch nicht voneinander, was passiert, und deswegen ist das auch teurer. Und diese Professorin, Frau Sundmacher, hat mir auch gesagt, das ist eine ziemlich paradoxe Geschichte, weil eigentlich haben wir eine sehr gute Medizin in Deutschland. Ja, also von den weltbesten Krankenhäusern sind ganz viele in Deutschland, nachweislich. Aber wenn du eben in einem dieser sehr guten Krankenhäuser operiert wirst, heißt das nicht, dass du insgesamt gut versorgt wirst. Weil es kann gut sein in Deutschland, dass du aus dem Krankenhaus rauskommst und keiner kümmert sich um dich. Und dann ist es mit deiner Gesundheit eben nicht ums Beste bestellt. Und dann verschlechtert sich vielleicht dein Zustand, weil du nicht insgesamt gut versorgt wirst. Und das höre ich eben immer wieder von verschiedenen Leuten, von dieser Gesundheitsökonomin, aber auch von der Kassenchefin Gertrud Demmler. Wir haben keinen guten Überblick, wie wir die Patienten steuern. Und das macht die Sache teuer, das macht sie ineffizient.
Ehrlich gesagt, klingt das für mich nach dem Gesundheitssystem, an das ich gewöhnt bin, das ich persönlich vielleicht sogar ganz gut finde, weil ich selber entscheiden kann, wo gehe ich hin. Ist vielleicht natürlich ein bisschen chaotisch, ein bisschen unkoordiniert. Ist das tatsächlich so schlimm?
Wenn man es eben international vergleicht, dann sind Länder, die eine andere Tradition haben, die sich auch einfach dran gewöhnt haben, dass man immer erstmal zu seinem Family Doctor geht, zu seinem Hausarzt, haben erstens kostengünstigere Systeme. Also Deutschland gibt so viel für Gesundheit aus wie kein anderes Land in Europa, gemessen an unserer Wirtschaftsleistung. Und Deutschland gibt weltweit betrachtet, ist es auf Platz 2 oder 3. Platz 1 sind die USA und wir haben immer mit der Schweiz zusammen den Kampf um Platz 2 sozusagen. Aber dieses viele Geld, was wir ausgeben, immer gemessen an unserer Wirtschaftsleistung, ja, dieses viele, viele Geld, was wir ausgeben, führt eben nicht zu sehr guten Ergebnissen. Und das kann man messen, das machen Wissenschaftler auch, dass sie sagen, wie schaut's aus mit Leuten, die an Diabetes leiden? Sind die gut eingestellt, haben die Folgeerkrankungen wie den sogenannten diabetischen Fuß und sowas? Da steht Deutschland nicht gut da. Oder Versorgung von Leuten, die einen Herzinfarkt hatten. Hat mir auch zum Beispiel diese Gesundheitsökonomin Frau Sundmacher gesagt, da stehen wir einfach nicht gut da.
Zum Beispiel Sterblichkeit 30 Tage nach Myokardinfarkt. Da sind wir zum Beispiel im Mittelfeld, aber fast ein bisschen schlechtes Mittelfeld.
Und wenn man nochmal auf ganz harte Zahlen schaut, wie zum Beispiel Lebenserwartung, da steht Deutschland auch gar nicht so gut da. In anderen Ländern in Europa werden die Menschen 2 Jahre, 2,5 Jahre älter als wir in Deutschland. Italien zum Beispiel fast 2 Jahre höhere Lebenserwartung. Also was man schon mal sagen kann, ist, mit dem vielen, vielen Geld, was wir ausgeben, erkaufen wir uns nicht längere Lebenszeit.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. PatientInnen müssten sich umgewöhnen an ein neues System. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Wie sehen das eigentlich so ganz klassische Hausärztinnen und Ärzte? Also wie gehen die mit dem Thema um?
Die sagen oftmals, ja, wir würden gerne die Aufgabe übernehmen, die Patienten besser durchs System zu steuern, sagen mir ganz viele Hausärztinnen und Hausärzte. Und wir können auch kostengünstiger sein, weil wir den kennen, den Menschen. Müssen wir nicht vielleicht jedes Mal die große Untersuchungsapparatur anschmeißen mit EKG, CT, MRT, was weiß ich was, sondern wir haben ein Gefühl für den Menschen. Und dann, wenn wir wissen, der braucht noch eine Spezialuntersuchung, dann machen wir das. Und sie sagen, wertet uns auf, und das steht auch im Koalitionsvertrag drin, dass ein sogenanntes Primärarztsystem eingeführt werden soll.
Das bedeutet?
Das bedeutet, grundsätzlich sollst du immer erstmal zu einer Hausarztpraxis gehen. Aber da geht's schon los. Was steht denn genau im Koalitionsvertrag? Ich habe mich beim ersten Mal ein bisschen verlesen und dachte, da steht drin verpflichtendes Primärarztsystem. In Wirklichkeit steht das gar nicht drin, das habe ich fantasiert, da steht Verbindliches drin. Jetzt kann man sagen, ist doch dasselbe. Ich glaube nicht, weil ein verpflichtendes Primärarztsystem, wie es in anderen Ländern gibt, wo man wirklich alle immer erstmal in eine Hausarztpraxis gehen müssen, das ist offenbar gar nicht geplant. Soll übrigens auch sowieso Ausnahmen geben, zum Beispiel für Besuche beim Frauenarzt oder beim Zahnarzt, Kinderarzt. Aber dieses Wort, dass man Verbindliches haben will, zeigt mir schon, man sucht irgendeine Lösung, dass dann möglichst oft, möglichst viele Patienten zum Hausarzt gehen. Aber wirklich verbindlich muss das gar nicht sein, sagt die Bundesregierung. Wobei mir eben zum Beispiel auch diese Gesundheitsexpertin Frau Leonie Sundmacher gesagt hat, man sollte nicht so sehr nur vom Primärarztsystem reden, sondern von einem Primärversorgungssystem.
Ich hoffe mir von dieser Koordination und der Entscheidung nach Dringlichkeit, dass mehr quasi nach Bedarf überwiesen wird und die Patienten, für die es besonders wichtig ist, schneller einen Facharzttermin bekommen. Und Patienten, die vielleicht gar keinen Facharzttermin benötigen, weil der Hausarzt selbst diese Aufgabe übernehmen kann oder eine Pflegefachperson, die der Praxis angegliedert ist, das dann übernehmen.
Es kann ja sein, dass die nichtärztlichen Mitarbeiter da mir auch schon einiges helfen können. Und es geht auch um die Frage, muss ich überhaupt in die Praxis oder bin ich irgendwo doch in der Notaufnahme besser aufgehoben? Also, dass man wirklich sagt, wie kommt der Mensch in dieses System rein? Und da sollte er immer an eine primäre, zentrale Anlaufstelle kommen, wo geguckt wird, was braucht er jetzt? Aber dass man sich auch abstimmt, was braucht er denn insgesamt? Dass man auch so, ja, Fallbesprechungen zum Beispiel macht. Also Hausärzte grundsätzlich dafür, für eine bessere Rolle im Gesundheitswesen.
Also dieses unkoordinierte von Arzt zu Arzt laufen, das ist ein definitiver Kostenfaktor. Lass mal zum nächsten Punkt kommen, den Medikamentenpreis. Woran liegt es eigentlich hier, dass die immer weiter steigen?
Wir haben ja zwei große Bereiche. Das eine sind so die Brot- und Buttermedikamente, die schon seit Jahrzehnten auf dem Markt sind, gegen Blutdruck, gegen Diabetes. Die sind gar nicht so teuer, weil da sind die Patente abgelaufen. Deswegen gibt es da einen teilweise sehr heftigen Preiswettbewerb. Aber neue Medikamente gegen Krebs zum Beispiel oder auch gegen seltene Krankheiten, gegen Nervenerkrankungen, die kosten wirklich unglaublich viel Geld. 400.000 Euro im Schnitt pro Jahr pro Patient. Und da gibt es dann auch immer Kritik von Leuten, die sagen, die Pharmaindustrie stopft sich echt die Taschen voll. Sie hat Renditen von teilweise 20%, während andere Industrien wie die Autoindustrie nur 7 oder 8% Rendite haben. Das ist eine Kritik, die hört sich die Pharmaindustrie immer an und schüttelt den Kopf dann und sagt, ja, wir brauchen das auch, weil wir haben halt sehr, sehr große Risiken. Wir haben unglaublichen Forschungsaufwand. Ein neues Medikament zu entwickeln dauert Jahre, Jahrzehnte teilweise. Und oftmals kommt es auch vor, dass wir schon ganz viel Entwicklung reingesteckt haben und dann müssen wir es abbrechen, weil wir bei der Anwendung bei den Patienten merken, das hat dann Nebenwirkungen, die nicht gut sind. Also die Pharmaindustrie sagt, wir brauchen das viele Geld, es gibt keinen anderen Weg, wir sind halt nun mal Hightech, Life Science und das kostet wahnsinnig viel. Gibt aber eben auch Kritiker, die sagen, das stimmt so nicht und vor allem sind viele eurer Medikamente das viele zusätzliche Geld nicht wert, gemessen an dem zusätzlichen Nutzen, den sie bringen sollen oder eben vielleicht auch nicht bringen.
Was wäre denn ein Ansatzpunkt deiner Meinung nach, um da wieder rauszukommen aus dieser Nummer, dass es immer teurer wird?
Bei den Medikamenten sagen Leute von den Krankenkassen, aber auch andere, eben auch Gesundheitsökonomen, wir müssen gucken, dass wir für nachweislich bessere Qualität mehr zahlen. Da sind wir gerne bereit. Ja? Also ein neues Medikament, das nachweisen kann, es rettet Leben. Es verbessert die Situation der Menschen. Es erhöht die Lebensqualität. Da zahlen wir gerne zusätzliches Geld. Aber ein Medikament, was einfach nur neu ist und nicht wirklich anders als das, was es schon auf dem Markt gibt, da wollen wir aber nicht mehr dafür zahlen. Für bessere Leistung geben wir mehr Geld, aber wenn es keine bessere Leistung gibt, dann soll es auch nicht mehr Geld geben.
Die Gesellschaft in Deutschland, die wird immer älter, da könnte ich mir jetzt vorstellen, da braucht es ja vermutlich auch immer mehr Medikamente. Ist das ein Thema bei den Krankenkassen?
Das ist sicher auch ein Kostenfaktor, wobei da hört man dann immer zwei Geschichten. Die eine Geschichte ist die, ja, da ist der Mann, die Frau eben nicht nur 70, sondern 75, 80, braucht die ganze Zeit Medikamente und das ist teuer. Aber eine Tatsache ist auch, dass zumindest in bestimmten Bevölkerungsschichten, in den Bessergestellten, muss man sagen, die Menschen später krank werden, chronisch krank werden im Schnitt. Am teuersten ist der Patient in den letzten ein, zwei Jahren seines Lebens. Weil da wird am meisten nochmal reingesteckt im Schnitt, ja, um sein Leben zu retten. Da wird er vielleicht nochmal operiert, da werden ihm teure Medikamente gegeben. Diese beiden Faktoren zusammengerechnet ergeben in der Tat, wenn wir älter werden, wenn wir länger krank sind im Schnitt und ältere Menschen sind einfach im Schnitt öfter krank als junge, dann kostet das was. Also da führt kein Weg dran vorbei. Der sogenannte demografische Wandel kostet Geld auch im Gesundheitswesen.
Die Krankenkassen und unser Gesundheitssystem sind also in einer ziemlich miesen Lage, aber es wurde zur Verbesserung der Situation ja auch schon was getan, zum Beispiel mit der Krankenhausreform unter dem früheren SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Die Reform wurde im vergangenen Jahr ja auch vom Bundestag verabschiedet. Nochmal zur Erinnerung, die hat ja das Ziel, Krankenhäuser effizienter zu machen, indem es weniger davon gibt, aber die dafür stärker spezialisiert sind. Würdest du sagen, funktioniert das schon?
Das ist alles auf dem Weg. Die einschlägigen gesetzgeberischen Maßnahmen sind abgeschlossen. Aber bis das wirklich Wirkung entfaltet, dauert's, weil erstmal diese Gesetze umgesetzt werden müssen. Da wird auch ein Fonds aufgesetzt, weil die Krankenhäuser brauchen erstmal zusätzliches Geld, um sich umzubauen. Das hört man ja auch immer wieder, wenn eine Firma sich umstrukturieren will, muss sie erstmal Geld in die Hand nehmen. Und wirklich wirken wird das erst in 2, 3, 5 Jahren. Und die so ganz langfristigen Wirkungen, die man sich erhofft, dass eine klügere Struktur wirklich auch besser und kostengünstiger ist, das wird wahrscheinlich erst in 10 oder 15 Jahren wirklich zu spüren sein.
Wie ist denn die Lage bei den Krankenhäusern? Kann man das überblicken?
Die Krankenhäuser veröffentlichen immer wieder Daten, dass in den letzten 10 Jahren der Anteil der Krankenhäuser, die Verlust machen, dramatisch gestiegen ist. Also dass jetzt um die 4 von 5 Krankenhäusern, also 80%, nicht mit einer schwarzen Null rausgehen und auch nicht mit einem Plus, sondern wirklich Verlust machen. Ich habe da drüber auch mit der Vorstandschefin der Siemens Betriebskrankenkasse, Frau Demmler, gesprochen, die halt gesagt hat, es ist total irre, wir geben denen immer mehr Geld und das ist so.
Das ist so ein Teufelskreis, der dann dazu führt, dass tatsächlich Häuser rote Zahlen schreiben, obwohl wir ihnen mehr Geld geben.
Und warum reicht's nicht aus? Weil sie eben so ineffizient sind, dass das Ganze ein bisschen wie ein Fass ohne Boden ist, dass man mehr Geld reinschüttet, aber in den ineffizienten Strukturen dieses zusätzliche Geld einfach nicht ausreicht.
Diese Krankenhausreform scheint ja auch ein sehr emotionales Thema für viele Menschen zu sein. Ich habe da auch das Gefühl, dass es so ein Stadt-Land-Unterschied gibt. Beobachtest du das auch?
Unbedingt. Ich habe auch mit Leuten, die halt sagen, hier unser schönes Krankenhaus, das ist 100 Jahre alt, das kann doch jetzt nicht verschwinden, mich da mal getroffen mit denen und geredet. Da hängt teilweise wirklich Herzblut dran. Bis dahin, dass es dann halt auch so emotionale Geschichten gibt wie, wenn es bei uns keine Geburtsabteilung mehr gibt, dann gibt es ja die Leute aus meiner Ortschaft nicht mehr. Also wenn ich aus, was weiß ich, bin in Rothenburg ob der Tauber geboren, bin ein Rothenburger, kleine Stadt in Nordbayern. Ja, wenn man da nicht mehr geboren werden kann, normalerweise, weil es kein Krankenhaus mehr gibt, gibt es dann keine Rothenburger mehr? Wäre ja furchtbar. Kann sich ein Hamburger vielleicht nicht vorstellen, aber ist denkbar.
Aber jetzt nicht nur die Emotionalität, sondern wie sieht das denn aus mit den Anfahrtswegen? Wenn das Krankenhaus, was jetzt, weiß ich nicht, 10 Minuten weg von mir ist, wegfällt, ja, und dann muss ich 2 Stunden zum nächsten Krankenhaus, das könnte doch auch einfach ein ganz drastisches medizinisches Problem werden am Ende.
Für was für Eingriffe würde man 2 Stunden fahren? Das machen Leute. Es gibt Leute, die fahren auch 4 Stunden. Also wenn du was richtig Schweres brauchst, dann suchst du, wo ist das? Und dann fährst du dahin. Und bist auch bereit für denjenigen, der echt super gut beim neue Hüfte einbauen ist, lieber 1 Stunde zu fahren oder 2, als zu sagen, hoppla, ich habe hier was um die Ecke, gehe ich lieber dahin. Das geben auch wirklich Befragungen von Versicherten her, dass sie bei so Sachen, dass man nur wirklich alle paar Jahre oder paar Jahrzehnte macht, lieber dann weiterfährt und dort garantiert gute Qualität hat, als es um die Ecke zu machen und man weiß nicht so genau, wie die Qualität ist. Also das leuchtet auch ein. Das andere sind Notfälle.
Wollte ich gerade sagen. Klar, beim Autounfall ist mir erstmal egal, in welches Krankenhaus ich komme, ne?
Nee, ist dir nicht, weil wenn du eine ganz schwere Blutung hast, die man nur in einem darauf spezialisierten Zentrum in den Griff kriegt, dann willst du gleich dahin und willst nicht erst ins Dorfkrankenhaus, wo die den Bauch aufmachen und sagen, oh Gott, jetzt aber den Hubschrauber holen und ihn ins Uniklinikum bringen, sondern dann willst du wirklich gleich beim ersten Mal an die richtige Stelle. Gleiche gilt für Herzinfarkte, Schlaganfälle. Also wenn du einen Schlaganfall hast, dann möchtest du dahin, wo eine sogenannte Stroke Unit ist, wo Fachleute sind. Viele Fachleute sagen einem, lieber 5 oder 10 Minuten längere Anfahrt und dann wirklich die besten Leute. Und im Zweifelsfall muss man das Problem halt lösen, indem wir mehr Rettungshubschrauber einsetzen.
Weniger Krankenhäuser, dafür aber bessere Krankenhäuser. Das sieht jetzt erstmal so aus, als ob das alles noch eine ganz lange Zeit dauern würde. Glaubst du also, wir müssen jetzt in den nächsten Jahren immer wieder mit steigenden Beiträgen leben müssen?
Ja. Also ich habe auch jetzt ja gerade in den letzten Tagen lesen können, dass das Flehen und Bitten der Kassen, dass man ihnen ordentlich Steuermilliarden gibt, damit sie ihre Beiträge nicht anheben müssen, nicht so richtig erhört worden ist von der Bundesregierung. Also sie gibt den Krankenkassen schon Geld aus Steuermitteln, aber nicht so viel, wie die Kassen bräuchten, um Beitragssatzanhebungen zu vermeiden. Bevor es effizienter geworden ist, wird es wohl so weitergehen, dass die Beitragssätze steigen. Wobei man immer unterscheiden muss. Wir haben ja über 90 Kassen. Die einen heben stärker an, die anderen weniger stark. Die einen sind ganz schön viel teurer als die anderen. Also das ist ja nicht alles immer nur über einen Kamm geschoren sozusagen.
Nikolaus, ich danke dir für deine Einblicke.
Immer gerne.
Nikolaus Nützel berichtet für die ARD über gesundheitspolitische Themen. Infos über die Entwicklung bei den Krankenkassen findet ihr auf tagesschau.de und den Link dazu in den Shownotes. Autoren der Folge sind Max Stockinger und Nadja Mitzkat. Mitgearbeitet haben Hanna Heinzinger, Sebastian Schwarzenböck und Marc Hoffmann. Produktion Fabian Zweck, Christiane Gerhäuser-Kamp und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und freuen uns natürlich auch über ein Abo. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. In der neuen Folge des Wissenschaftspodcasts Synapsen geht es um das Thema Stress. Ein Gefühl, das wir alle kennen. 2 von 3 Erwachsenen in Deutschland geben an, sich manchmal gestresst zu fühlen. Aber sind wir tatsächlich gestresster als früher? Und wenn ja, warum? Wie wirkt sich Stress auf unseren Körper aus? Und wie kann man das eigentlich erforschen? Host Beke Schulmann und Journalistin Corinna Hennig geben Einblicke ins Stresslabor inklusive einem ziemlich unangenehmen Selbsttest. Stress lass nach, die neue Synapsenfolge, hört ihr ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes.